Ich glaube, alleine deshalb gibt es auch mehr Frauen, die dann vielleicht ab einem bestimmten Punkt sagen, so okay, so fuck it, ich mache mein eigenes Ding. Ne? Und ich versuche es mal ganz anders.
Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Gute Ideen, der Interview-Podcast von Start Next. Meine bezaubernde Kollegin heißt
Melissa Kühn.
Und ich bin Shai Hoffmann. Wir sind beide Projektberater bei Start Next und freuen uns immer über tolle Ideen, die in die Welt hinaus posaunt werden. Und so eine Idee, die sitzt uns quasi in Form von zwei tollen und sehr bemerkenswerten Persönlichkeiten gerade gegenüber. Und sie wollen eine Revolution auslösen. Es gab ja die französische Revolution, die amerikanische Revolution und jetzt gibt es die Female Entrepreneur Revolution, nämlich mit Starting a Revolution. Hallo Naomi Ryland und Lisa Jaspers.
Hi. Hi, Shai.
Ach, wie schön. Ja, Melissa, wir haben uns ein bisschen im Vorhinein mit dem Thema Female Entrepreneurship beschäftigt und ihr offensichtlich auch. Und ihr habt festgestellt, und das fand ich übrigens auch sehr erstaunlich und erschreckend, muss man fast sagen, dass in den Amazon Bestsellerlisten, wenn man Entrepreneurship eingibt, nur 5, unter wie viel waren das nochmal? Unter, glaube ich, 50? Ja. 50 Suchergebnissen sind nur 5 Female-Autorinnen. Wie kann man das denn beschreiben?
Also eigentlich ist es die 50 meistverkauften Businessbücher. Darunter befinden sich wirklich nur 5 weibliche Autorinnen. Und ja, also ehrlich gesagt haben wir uns nicht so unfassbar viel Gedanken darüber gemacht, warum das so ist. Es gibt wahrscheinlich ähnliche Gründe dafür, wie warum so wenig Frauen gründen. Aber ich glaube schon, dass es einfach eine total starke Verzerrung von einem Bild verdeutlicht, was wir persönlich auch schon länger so empfunden haben und was eigentlich auch einer der Gründe war, warum wir gesagt haben, okay, dann müssen wir es wohl selber machen.
Ja, ich meine, uns hat es auch nicht wirklich überrascht, weil ich würde sagen, 90% von den Büchern, die wir gelesen haben, waren auch von Männern geschrieben worden. Und das nimmt man dann erstmal nicht so richtig wahr, aber nach einer Zeit denkt man so, ja, kann ich mich wirklich zu 100% identifizieren mit dem, was gerade geschrieben wird? Und dann fängt man an, so ein bisschen das zu hinterfragen.
Ich habe gerade ein Businessbuch bei meinem Mann liegen sehen, das hat er nur geschenkt, also hat er geliehen bekommen und das hieß irgendwie You have to be paranoid to be successful. Ich dann auch dachte, also ich meine, das ist jetzt nicht ein typisches Männer-Businessbuch, aber ich habe gedacht, so krass, was ist das denn für ein Bild, was da vermittelt wird, ne? Sorry, war eine kleine Anekdote.
Ja.
Und hast du ihn gleich verhauen, dein Mann?
Ich habe es kritisiert und hatten wir gestern 5 Stunden lang Streit. Hat voll gut funktioniert.
Super. Ja. Aber also ich frag mich, woran liegt das? Warum trauen sich Frauen nicht, Businessbücher zu schreiben? Wird in der Mut von Männern genommen? Also es ist ja genauso wie in den DAX-Vorständen zum Beispiel oder die ungleiche Bezahlung von Frauen, ne, die ja immer noch präsent ist. Ich habe heute Morgen mal recherchiert, in den DAX-Vorständen, in den DAX-30 Unternehmen gibt es insgesamt 197 Vorstandsvorsitzende und Vorstandsvorsitzenden. Davon sind 27 Frauen, das heißt 13,5% in den DAX-Vorständen sind Frauen. Woran liegt das? Also warum ist das Mut, der fehlt?
Also ich glaube, es hat ganz viele Komponenten und ich glaube auch nicht alle davon sind bewusst. Also ich glaube jetzt nicht, dass es eine hardcore krasse Diskriminierung von Frauen im Arbeitsalltag gibt, die Leute sich bewusst machen. Ich glaube schon, dass wir beide auch unterschiedlich, aber beide auch Erfahrungen gemacht haben, gerade als Angestellte, gerade als junge Frauen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, ernst genommen zu werden. Also ich war beispielsweise in einer Beratung und die waren immer, du konntest wirklich immer sehen, wie das Gesicht zusammenfiel, als sie gemerkt haben, dass ich die Projektleiterin bin. Und das war natürlich nicht bös gemeint und irgendwie kann ich es auch nachvollziehen, aber also das vielleicht als kleine Anekdote. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe gibt. Ich glaube schon, dass Frauen weniger selbstbewusst sind, was ihre eigenen Accomplishments oder ihre eigenen Dinge, die sie geschaffen haben, angeht. Also das haben wir jetzt auch ein bisschen gemerkt, als wir diese unglaublich beeindruckenden, coolen Frauen an die herangetreten sind. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sie sich überhaupt zurückmelden. Ne? Das sind halt teilweise echt total. Und die haben direkt, und du hast wirklich gemerkt, wie die sich richtig gefreut haben, mal jemanden zu haben, der anerkennt, was die geleistet haben und auch jemand, der sagt, so, okay, ich würde super gerne was von dir erfahren. Also ich glaube, die hätten alle ohne Probleme eigene Businessbücher schreiben können, aber vielleicht, weil ihre Ansätze so anders sind als das, was man so kennt, denken sie so, oh, wen interessiert denn das, ne? Also, oder lachen die mich nicht vielleicht aus oder, ne? Oder vielleicht auch zu busy sind, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich hatte schon so ein bisschen den Eindruck, dass es viel damit zu tun hat, einfach nicht das Gefühl zu haben, okay, ich muss der Welt jetzt erzählen, wie ich es mache, weil ich denke, ihr könnt alle von mir lernen, obwohl es so ist.
Ich glaube, teilweise ist auch das Problem, dass diese Vorbilder halt eben fehlen. Ist halt so ein bisschen ein Teufelskreis, ne? Und das ist das, was Vivian Ming, eine von den Frauen, die wir interviewt haben, erzählt hat, dass es wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass Frauen, wenn sie in einer Umgebung sind, wo es viele andere Frauen gibt, die erfolgreich sind und bestimmte Sachen geschafft haben, dass sie dann auch viel ambitionierter sind und glauben auch viel mehr an sich und was sie erreichen können. Mhm. Also es ist halt, hat auch schon viel mit dem Umfeld zu tun und was man glaubt, als Frau schaffen zu können.
Ja. Ihr habt ja auch beide selber gegründet. Was hat euch da dazu motiviert, diesen Schritt in die Ungewissheit zu wagen?
Ihr seid ja auch Role Models.
ich würde sagen, also ich glaube, ich habe mir nicht wirklich vor Augen geführt, dass es irgendwas Ungewisses ist. Und ich glaube, ich hatte auch immer eigentlich schon so ein bisschen, also sagen wir es mal so, ich hatte immer sehr viele Auseinandersetzungen mit meinen Chefs. Egal ob männlich oder weiblich. Und das lag nicht daran, dass ich die nicht mochte, sondern einfach, dass ich oft nicht einer Meinung war und das Konzept sehr strange fand, dass nur weil jemand länger da schon sitzt, darüber entscheiden kann, was ich mache. Wenn ich teilweise vielleicht in den Themen viel mehr drin bin. Also das als Konzept hat mich immer gestört und das ist natürlich jetzt nicht irgendwie ein grundlegender Bestandteil von unserem Buch, aber es wird auch, ne, auch solche Themen werden eine Rolle spielen. Also was ist eigentlich mit dieser klassischen Chef- und Angestellten-Situation? Ne? Macht das eigentlich Sinn, so wie es irgendwie heutzutage in den meisten Unternehmen gelebt wird? Ich habe lange nach einem Thema gesucht, wo ich zu gründen konnte, weil mich das Thema Armutsreduzierung oder wirtschaftliche Entwicklung interessiert hat. Und ich dachte immer, da muss ich halt in eine NGO oder eine internationale Organisation oder ein Ministerium. Und irgendwann hatte ich halt dann die Idee, wo ich dachte so, okay, das ist perfekt, das passt total zu mir und das wird mir auch Spaß machen.
Ich glaube, es hat auch, ich will mich nicht wiederholen, aber es hat auch mit Vorbildern zu tun, weil wir kommen beide irgendwie aus Unternehmerfamilien und viele unserer Freunde waren auch Unternehmer, also wirklich Unternehmer. Wir hatten, glaube ich, keine Unternehmerinnen-Freunde damals. Mhm. Aber das hat uns trotzdem den Mut gegeben zu sagen, hey, das kann ich auch. Und auch einfach praktische Hilfestellung, was, glaube ich, super wichtig ist, wenn man halt umguckt, wie wir das insgesamt in der Gesellschaft fördern, dass wir Kindern und Jugendlichen auch diese Vorbilder geben und diese Hilfestellung, die man sonst, also die wir jetzt immer das sonst nur aus unserem Freundeskreis quasi hatten. Also wirklich praktische Sachen wie, wir als TBD waren in dem gleichen Inkubatorprogramm wie 2-3 andere Freunde und davon hätten wir nichts gewusst, wenn wir nicht selber Freunde gehabt hätten, die das gemacht haben.
Aber sag doch mal ganz kurz, Stichwort TBD, ihr habt jetzt noch gar nicht so richtig erklärt, wie heißt denn euer Unternehmen und was macht ihr eigentlich? Folk Days und TBD.
Genau, also TBD steht für To Be Determined und das ist eine Online-Plattform und Community für Menschen, die gerne die Welt verändern möchten im Beruf. Wir stellen ganz viele Informationen, Inspirationen und Jobs, Events, alles Mögliche für Menschen, die gerne was Gutes tun möchten.
Und ich hätte mir das sehr gewünscht, als ich damals angefangen habe, aber als ich gegründet habe, gab es TBD noch nicht, weil ich glaube, die Mädels haben ein halbes Jahr nach mir gegründet. Ich komme eigentlich aus der Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit, aber ich habe mit Folk Days einen Online-Shop, beziehungsweise mittlerweile haben wir auch einen physischen Laden hier in Berlin, für eigentlich klassische Fairtrade-Produkte, aber in dem Sinne nicht klassisch, weil sie jungen Menschen mit Geschmack gefallen sollen und hochwertig sind. Und das war so ein bisschen die Nische, die ich gesehen habe, dass ich als einigermaßen junger, einigermaßen designaffiner Mensch sehr wenig gefunden habe, was mir gefällt im ganzen fairen Ethical-Fashion-Bereich. Und zusätzlich gesehen habe, dass es einfach sehr viele Communities auf der Welt gibt, wo es noch tolle Fähigkeiten gibt, teilweise sogar in den ärmsten Regionen der Welt, wie Weben, Sticken, Stricken, was auch immer. Und dass man aus diesen Fähigkeiten ganz tolle Produkte machen kann, die man auch jungen, designaffinen Menschen zur Verfügung stellen sollte. Und das ist, genau, das mache ich jetzt seit 5 Jahren. Wir arbeiten aktuell mit, ich glaube, mit 40 Kunsthandwerklichen Betrieben aus 29 Ländern. Also wir sind sehr, sehr breit aufgestellt von Bangladesch bis Bolivien und Tansania, Äthiopien. Also wir sind überall mit unseren Produkten, beziehungsweise mit unseren Produzenten eigentlich.
Also wirklich cool, dass ihr so erfolgreiche Businesses aufgebaut habt. Hut ab, Respekt. Was meint ihr denn, was machen Gründerinnen anders als Gründer?
Ich würde sagen, Gründerinnen, das ist eine interessante Frage. Wir haben gerade die auch als schriftliche Interviewfrage gestellt bekommen. Und ich habe echt lange drüber nachdenken müssen. Also wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere an viele Brunches, wo wir als Freundeskreis waren und dann die Gründer sich über Themen unterhalten haben, hatte ich häufig das Gefühl, dass unsere männlichen Freunde, und das lag wahrscheinlich auch an der Art, wie sie ihre Businesses aufgezogen haben, eher so Themen hatten wie, wie finden wir Funding, was sind gute Connections, mit wem sollte man quatschen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass bei uns super schnell das Thema Führung immer wieder gekommen ist. Ne? Also wie mache ich das? So, ich dachte immer, ich bin einfach nur natürlich ein guter Chef, aber da merke ich auf einmal, es ist doch ein bisschen komplizierter und vielleicht habe ich doch ein Thema mit Wertschätzung, wo ich mal dran arbeiten sollte, aber wo schaue ich mich um? Wo habe ich jemanden, von dem ich lernen kann? Wer kann mir sagen, wie ich es mache? Ne? Also ich hatte manchmal, und das ist natürlich irgendwie auch schon wieder so ein bisschen klassisch, aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass so diese weichen Themen, die aber gar nicht weich sind, weil sie am Ende des Tages der einzige Grund sind, warum du erfolgreich sein kannst, weil Menschen gerne für dich arbeiten und Spaß an ihrer Arbeit haben und motiviert sind. Also ich glaube, das war was uns ganz viel umwandert hat. Wie können wir diesen Job gut ausfüllen und genau das schaffen, dass wir glückliche, zufriedene, engagierte Mitarbeiter haben?
Ich meine, das ist auch ein bisschen aus unserer Erfahrung, ne? Das stimmt auch total lustigerweise. Aber wahrscheinlich kann man nicht verallgemeinern, dass es gibt halt keine Gründerpersönlichkeit und Gründerinnenpersönlichkeit. Und lustigerweise in unserem Freundeskreis war es halt wirklich so, dass die Männer vor allem auf schnelles Wachstum, schnelles Profit, schnelles Exit irgendwie gefokust haben. Mhm. Und die Frauen eher so ein bisschen auf Nachhaltigkeit und
Sozialunternehmertum,
soziale Wirkung und so weiter. Von daher ist es natürlich schwierig zu verallgemeinern, aber was wir so ein bisschen mitbekommen haben durch unsere Erfahrung und unsere Recherche, ist, dass viele Frauen, die Unternehmerinnen werden, das auch vielleicht ein bisschen holistischer denken, dass die halt auch, also dass sie nicht nur ans Unternehmen selbst, sondern auch an dieses ganze Thema Führung und wie sie führen wollen und wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen wollen, was sie für ein Unternehmen aufbauen wollen. Und dass es eben nicht nur darum geht, so schnell wie möglich einen Exit zu kriegen und dann.
Obwohl mein Mann jetzt natürlich wieder einen Streit vom Zaun brechen würde, weil er sagen würde, das versucht er auch. Ne? Also das ist, ich glaube, diese Verallgemeinerungen sind immer total schwer. Ich glaube, was man schon einfach alleine aufgrund dieser krassen Zahlen, die Scheife vorhin ja auch kurz angerissen hat, sagen kann, ist, dass wir uns heutzutage in einer Unternehmenswelt befinden, die sehr stark über Männer definiert wurde. Also wenn man sich anschaut, wer die Führungskreise in großen Unternehmen, aber auch teilweise noch in kleinen Unternehmen sind, das sind zum größten Teil Männer und es sind gerade in großen Unternehmen zum größten Teil auch ältere Männer. Das heißt, dass sowas natürlich eine Kultur prägt, ist ja keine Frage. Das heißt, wenn wir einfach nur davon ausgehen, dass aus statistischen Gründen Unternehmenskulturen wesentlich stärker von Männern und wahrscheinlich auch wesentlich stärker vor allen Dingen von denen ganz oben, die wir jetzt vielleicht sehr pauschal eher als Alpha-Typen bezeichnen würden, geprägt sind, dann macht es auch irgendwie Sinn, dass man als Frau vielleicht an manchen Stellen das Gefühl hat, was passiert hier eigentlich gerade? Ich verstehe gerade nicht, was hier die Dynamik ist, aber ich fühle mich unwohl. Also ne, ich muss sagen, ich bin zurückgegangen in Situationen als Angestellte, die sehr, sehr viele Jahre zurückliegen und habe auf einmal realisiert, was das Problem war damals. Ne? Dass ich irgendwelche Meetings hatte mit nur Männern und zwischendurch wirklich irgendwie ins Bad gegangen bin und mir Wasser ins Gesicht gemacht habe und gedacht habe, so, was passiert hier eigentlich gerade? Ne? Also ich verstehe gerade nicht, was passiert, aber ich fühle mich total unwohl. Das ist, ich glaube, das ist, ich glaube, das passiert Frauen öfter als Männern. Weil die Kultur natürlich, und es gibt ganz viele, natürlich ganz viele Männer, die sich auch eine andere Arbeitskultur wünschen, als es vielleicht heute gang und gäbe ist. Aber ich glaube, dass dass uns das noch stärker vielleicht umhaut, weil wir, weil es noch ein bisschen fremder ist. Ne? Und ich glaube, alleine aus dieser statistischen Situation heraus, dass einfach viele Unternehmenskulturen durch eher ältere Männer, die vielleicht auch sehr, sehr ehrgeizig und sehr ambitioniert so ein Ding vorantreiben. Ich glaube, alleine deshalb gibt es auch mehr Frauen, die dann vielleicht ab einem bestimmten Punkt sagen, so okay, so fuck it, ich mache mein eigenes Ding. Ne? Und ich versuche es mal ganz anders. So. Ich versuche nicht nur hier ein bisschen zu schrauben und da ein bisschen zu schrauben und ein bisschen eine coolere Chefin zu sein, sondern ich versuche einfach mal, das Ding irgendwie ganz anders zu denken und zu überlegen, was fühlt sich eigentlich für mich als Unternehmerin intuitiv an. Und das sind, glaube ich, Beispiele, die wir gefunden haben. Und das ist ja auch ein bisschen das, was uns umtrieben hat. Ne? Also so ein bisschen dieses Gefühl von, wir kriegen Tipps, aber intuitiv fühlen die sich nicht an. Ne? Also wir haben nicht das Gefühl so, ah ja, klar, macht ja total Sinn. Wenn wir jemanden einstellen, dann stellen wir einfach zwei Leute ein, lassen die einen Monat lang gegeneinander arbeiten, dann gucken wir besser aus und dann schmeißen wir wieder raus. Also das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber das war wirklich ein Ratschlag, den ich mal von jemandem bekommen habe. Und
es ist vielleicht, also natürlich gibt es viele Männer, die nicht so arbeiten wollen, aber es ist vielleicht sogar schwieriger für die rauszubrechen, weil die Erwartungen an die höher sind, dass die auch so funktionieren sollen. Mhm. Und die Erwartungen an Frauen ist eben nicht, dass sie so funktionieren sollen. Deswegen ist es halt so ein bisschen leichter, da vielleicht die Distanz zu bekommen. Und deswegen, ja.
Aber ich frage mich, wollen denn wirklich alle Männer und Frauen aus dem, ich nenne das mal jetzt, alten System ausbrechen? Also klar, ich finde das total sinnvoll, sich sozusagen darüber Gedanken zu machen, mit Menschen und mit Frauen darüber zu sprechen, wie sie neue Realitäten auch kreieren und sich ausdenken. Aber es gibt, glaube ich, auch viele, viele Berufe und Menschen, die genau diese festen Strukturen, die man messen kann und so weiter, ne, auch brauchen irgendwie.
Das stimmt, aber wenn man Statistiken anguckt, wie zufrieden die Menschen im Beruf sind, ist es wahnsinnig traurig, dass die Menschen teilweise so unglücklich sind, dass sie sich überlegen, die Firma zu sabotieren. Ich glaube, das sind irgendwie so 25% der Menschen und dann irgendwie über 50% ist sehr unzufrieden. Und das ist halt einfach, was ein so angenommen wird, dass man irgendwie unglücklich im Job meistens ist, aber das ist halt auch okay.
Oder nicht, zumindest nicht glücklich. Ne? Also ich glaube, die meisten Leute, und ich hätte auch in den meisten Jobs oder in den meisten Situationen vorher nie gesagt, so, ich bin total unglücklich. Aber ich war auf jeden Fall auch nicht glücklich. Ich habe mich jeden Abend gefreut, nach Hause zu kommen. Und ich habe jeden Sonntag gedacht, so, boah, das Wochenende ist schon wieder vorbei, wie nervig. Also und ist ja auch okay, wenn man da Bock drauf hat, kann man das ja auch weiter so machen. Ich meine, es gibt genug Jobs zum Glück, die genau das sozusagen genauso sind. Aber ich glaube, wenn man sich am Ende des Tages fragt oder sich einfach vor Augen führt, dass man in seinem Leben die meiste Zeit im Job verbringt und dann nicht den Anspruch hat, dort wirklich glücklich zu sein. Ich meine, vielleicht hat man noch Glück und ist irgendwie glaubt an Himmel und dann kann man zumindest hoffen, dass danach irgendwie geil ist. Aber wenn man nicht daran glaubt, dann heißt das, diese sehr limitierte Zeit, die wir auf der Erde haben, da verbringen wir ein ganz, ganz großes Stück von in einem Kontext, wo wir nicht wirklich uns richtig wohlfühlen. Und ich glaube, sich das vor Augen zu führen, macht Sinn. Und dann kann man sich immer noch dafür entscheiden, dass man damit leben kann und dass man vielleicht so ein tolles Privatleben hat, dass es das ausgleicht. Obwohl ich das auch sagen würde. Und trotzdem hatte ich größere Lust darauf, Spaß an der Arbeit zu haben. Und wenn man davon ausgeht, dass wahrscheinlich dann am Ende doch die meisten Leute sagen, oh ja, ich hätte eigentlich schon Bock, lieber zur Arbeit zu gehen und vielleicht auch lieber meinen Job zu machen. Ich glaube, dann ist man an einem Punkt, wo man anfangen kann, auch bestimmte systemische Sachen zu hinterfragen, die viele von uns nicht hinterfragen. Weil viele von uns würden niemals in Frage stellen, ob es nicht total normal ist, dass wir froh sind und erleichtert, wenn wir am Ende des Tages nach Hause gehen.
Ich frage mich jetzt gerade, ist das so eine, man sagt ja auch von der Minimalismus-Debatte, dass das sozusagen auch eine Debatte ist, die besser gebildeten sozusagen dienlich ist. Mhm. Und ich frage mich jetzt gerade, wie geht es zum Beispiel einer Putzfrau, ne, die irgendwie mit einem Mindestlohn, vielleicht noch nicht mal den Mindestlohn überleben muss, hat die überhaupt die Möglichkeit, glücklich zu werden? Hat sie diese intellektuellen Ressourcen sozusagen? Ist das nicht vielleicht auch so eine Debatte von besser gebildeten, von so urbanen Menschen, die wie Annegret Kramp-Karren, oh Gott, wie Annegret AKK, nennen wir sie, ich stolper immer über diesen Namen, Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt hat, diese Latte Macchiato trinkenden Großstädter.
Ja.
Ist das nicht so ein bisschen so eine Diskussion unter besser Gebildeten?
Es ist, glaube ich, trotzdem meiner Meinung nach die Verantwortung der Chefs oder der Chefin, zu schauen, dass diese Person trotzdem glücklich im Job sein kann und eine Art Selbstverwirklichung erlebt. Und wenn man Lalu anguckt und seine Beispiele bei Reinventing Organizations, sind da auch viele Beispiele von großen Unternehmen, wo es alle möglichen Menschen und Berufen, auch in Fabriken und so weiter, gibt, dass es halt auch geht, zum Beispiel selbstbestimmt zu arbeiten, auch wenn man nicht irgendwie jeden Tag hinterm Computer sitzt. Also ich glaube, natürlich ist es nicht in jedem Kontext möglich, aber man sollte nicht ausschließen, dass es möglich sein kann.
Ich glaube, Lalu hat ein Beispiel von im Pflegebereich. Ne? Das ist wahrscheinlich einer der härtesten Jobs, der super schlecht bezahlt ist. Und da zeigt er halt relativ klar, was das für einen Unterschied machen kann. Und ich glaube, ja, natürlich ist es eine Elitendiskussion und natürlich ist eine Putzfrau nicht in der Position, oft die Arbeitskultur zu verändern. Aber ich glaube schon auch, dass sie, wenn sie das Gefühl hat, mehr selbstbestimmt zu sein und vielleicht auch, wenn sie irgendeine Erkenntnis hat, zurückfüttern kann an ihre Führungskraft und sagen kann, sag mal, sollen wir das nicht vielleicht mal ein bisschen anders gestalten, hier den Putzprozess, weil ich habe das Gefühl, dass das total wenig Sinn macht. Also ich würde sagen, gerade im Putzbereich hast du ja oft Leute, die vielleicht Migrationshintergrund haben und die aber eigentlich natürlich total fähig und intelligent sind und irgendwann angefangen haben, den Kopf und das Herz bei der Arbeit abzustellen. Ja, und natürlich, du hast recht, also das ist natürlich viel, viel, viel schwieriger, in so einem Bereich eine wirkliche Veränderung zu schaffen. Aber es ist, glaube ich, auch total notwendig. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt. Eine der Frauen, die wir interviewt haben, Vivian Ming, hat selbst einige Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, Unternehmen gegründet. Und die sagt, so alle 80% der Jobs, die wir heute machen, die werden wir in 20 Jahren nicht mehr machen, weil das Roboter machen. Und dann ist halt eher die Frage so, dann hast du natürlich ganz andere Themen. Ne? Dann wirst du natürlich das bedingungslose Grundeinkommen als Thema haben und da wirst du natürlich auch das Thema haben, was machen wir dann eigentlich mit Menschen? Ne? Was machen wir denn mit den Menschen, die hier sitzen? Und sie meinte, und das fand ich super beeindruckend und es hat mich auch wirklich, da habe ich viel drüber nachgedacht, sie meinte, zu diesem Zeitpunkt wird es nur noch darum gehen, Menschen in ihren Unterschiedlichkeiten zu entwickeln, als Chef oder in einem Unternehmen. Ne? Also nur noch, das wird das Einzige sein, was wir als Mensch beitragen können. Unterschiedliche Perspektiven auf Grundlage von unterschiedlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben, unterschiedlicher Blick auf Probleme oder auf unterschiedliche Ideen für Lösungen. Und das fand ich sehr spannend und bewegend, weil das bedeutet natürlich, dass eigentlich fast alle Jobs im Niedriglohnsektor wegfallen werden. Und dann zu gucken, ne, wie nutzen wir unsere Fähigkeiten anders, das wird ein Riesenthema.
Sehr spannend. Ich freue mich hier gerade einfach zuzuhören und so viele neue Anregungen mitzunehmen. Was ich mich gerade gefragt habe, ihr schreibt ja gerade dieses Buch und wir haben ja ganz viele verschiedene Themen jetzt schon angesprochen. Was wünscht ihr euch denn, wer dieses Buch lesen soll? Und was wünscht ihr euch, was diese Menschen dann daraus mitnehmen, lernen und auch umsetzen?
Also lustigerweise, weil es ein Buch von Frauen über Frauen ist, nehmen viele Menschen an, dass es auch für Frauen ist. natürlich wollen wir, dass viele Frauen das lesen, weil eben Vorbildfunktion und so weiter. Aber wir würden uns, glaube ich, beide mega freuen, wenn sehr viele Unternehmer und Manager das lesen würden, weil wir glauben, dass wir alle gemeinsam einfach ein bisschen was verändern müssen. Und das geht natürlich nicht nur, wenn Frauen das tun, sondern das müssen wir alle gemeinsam tun und dann wird es auch für alle besser, eben nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer. Von daher hoffen wir, dass viele Menschen in Entscheidungspositionen, in Businesses, Politik und so weiter das lesen.
Ja, wir hatten auch eine etwas längere Session, wie wir das Cover gestalten müssen, um damit Männer das Wort kaufen. Und dann hat Naomi zum Workshop, an so einem Workshop teilgenommen und dann gab es da auch ein paar interessante Insights zu. Ich glaube, wir haben uns letztendlich nicht für das Cover entschieden, wo die allermeisten Männer das vielleicht kaufen, weil es schon auch irgendwie ein bisschen radikaler ist. Aber ja, das wäre natürlich großartig. Wir haben jetzt auch so ein bisschen mal geguckt und ich glaube, so ein Drittel von den Leuten, die unser Buch vorbestellt haben bei Start Next, waren wirklich oder sind aktuell auch Männer, was total schön ist. Davon sind natürlich auch einige in unserem Freunden- und Bekanntenkreis, wo man nicht weiß, wie stark der Peer Pressure war, aber das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Ich glaube, dass die Themen, über die wir gerade sprechen, aber auch nicht nur eine Genderfrage, sondern vor allen Dingen eine Generationsfrage ist. Und wir haben gerade beide, oder wir lesen gerade parallel beide ein Buch von einer auch sehr coolen Unternehmerin aus England, Mary Porter, und die zitiert wiederum irgendeinen Typen, der irgendwie in der Werbebranche ist und der eigentlich jetzt auch nicht so super, also der dieses Gender-Thema gar nicht aufmacht, aber der gesagt hat, so die Leute, die nachkommen, also die junge Generation im Vergleich zu der alten Generation, ist nicht mehr wirklich daran interessiert, an der vertikalen Hierarchie im Unternehmen beziehungsweise vertikal aufzusteigen. Heißt immer einen neuen Job, immer mehr Geld, ne, immer einen neuen Titel, sondern denen geht es vielmehr darum, zirkulär sich zu entwickeln. Das heißt, nicht nur im Job, sondern auch als Mensch. Und ich glaube, das Thema wird total zentral. Also und da geht es nicht mehr um Gender, sondern geht es darum, wenn du vielleicht auch in einem Kontext aufwächst, wo du sehr viel Sicherheit und sehr viel Stabilität in deinem Leben bisher erfahren hast, dann wirst du einfach sehr viel mehr drauf schauen, was für eine Art von Job du machst und was du daraus ziehst. Und ich glaube, von daher wird es für Männer und für Frauen, wenn sie Talent anziehen wollen, ein zentrales Thema. Wie schaffe ich das und wie schaffe ich es auch, dass die Leute sich entwickeln können und erfüllt sind und sozusagen auch sich als kompletter Mensch zur Arbeit bringen können? Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber das ist wirklich ein Konzept, über das wir uns Gedanken machen.
Liebe Hörer, ich habe, oder liebe Hörerin, nee, viel besser, liebe Hörerin, ich habe eine Idee. Ihr könnt das System hacken, indem ihr dieses Buch vorbestellt, beziehungsweise kauft, nämlich auf starting-a-revolution.de, nee, .com, Entschuldigung, und dieses Buch dann heimlich, vielleicht mit einem anonymen Gruß auf einer Seite drin im Buch, das eurem Chef sozusagen vorlegt und dann hofft, dass diese Revolution von innen heraus passiert. Und natürlich, alle Männer, gebt euch einen Ruck und bestellt auch dieses Buch, weil ich glaube, wir können ziemlich viel lernen von diesen sehr, sehr spannenden Persönlichkeiten, die ihr interviewt. Und in der Crowdfunding-Kampagne, die ihr jetzt auch bei Startnext gemacht habt, da habe ich gesehen, was ich super spannend fand, und zwar euer Aufruf an die Crowd da draußen, das mitzugestalten und euch sozusagen vorzuschlagen, hier, guck mal, das ist auch eine spannende Unternehmerin, interviewt die doch mal. Wie ist denn das angekommen bisher?
Mega gut, also wir haben jetzt gleich um 12, dann müssen wir uns gleich beeilen, haben wir zum Beispiel Skype mit einer, die hat eine nachhaltige Schuhmarke gegründet, und die kannten wir vorher nicht. Der hat noch nie jemand irgendwas mit drüber erzählt. Die hat Bildling gegründet, genau heißen die. Und die hat 70 Mitarbeiterinnen, großteils Mitarbeiterinnen, die alle von zu Hause arbeiten. Ne? Und die haben ein total ausgeklügeltes System dafür und es funktioniert wohl sehr gut. Also eine Mitarbeiterin hat sie als möglichen Interviewpartner vorgeschlagen. Ich glaube, wir haben jetzt diese Woche nochmal irgendwie 4, 5 oder die nächsten 2 Wochen 4, 5 Interviews mit Leuten angesetzt, die wirklich aus der Crowd quasi kamen. Also das war total fantastisch und wirklich auch echt nochmal Leute, auf die wir gar nicht so gekommen wären. Auch coolerweise aus Deutschland einige, weil da hatten wir teilweise nicht Probleme, Leute zu finden, aber gerade Leute, die so sehr innovativ in ihren Ansätzen sind, weil sie dann anscheinend nicht wirklich viel drüber reden, ne? Interessanterweise. Also sie scheint es zu geben, aber sie sind ein bisschen schwer zu finden.
Das heißt, ihr legt auch einen Schwerpunkt drauf auf New Work und Konzepte, die anders sind, die radikal, nehme ich an, oder revolutionär anders sind.
Ja.
Was ist bisher das Abgedrehteste, was ihr interviewt habt? Oder was ihr gehört habt an Konzepten?
Also ich glaube, das Beeindruckendste ist nach wie vor Stephanie Shirley aus UK, die man auch nicht kannte, obwohl sie ein Milliardenunternehmen aufgebaut hat in den 60ern und 70ern. Sie hat Softwareunternehmen gegründet in den 60ern, wo sie nur Frauen angestellt hat. Also damals gab es viele Programmiererinnen, aber die mussten dann irgendwann aussteigen aus dem Beruf, als sie Kinder bekommen haben. Und sie hat gesagt, nee, wir stellen die ein, aber die dürfen dann auch von zu Hause arbeiten. Und ist mega erfolgreich geworden. Die haben sogar Concords Blackbox programmiert. Dann
was vielleicht nicht das positivste Beispiel ist.
Stimmt, Concord gibt es ja nicht mehr.
Und dann hat sie gesagt, also irgendwann hat sie gesagt, irgendwie, ich mag nicht, wie das funktioniert, dass ich irgendwie die ganze Macht und Geld habe und die arbeiten alle für mich. Die sollen doch auch Teil vom Gewinn haben. Hat dann ein Drittel ihrer Anteile unter ihren Mitarbeitern verteilt. Und als es dann an die Börse gegangen ist, sind 70 von denen Millionäre über Nacht geworden. Und ja, seitdem ist sie eine der wichtigsten Philanthropinnen in Großbritannien, aber keiner kennt sie.
Und sie ist 80. Also wir haben mit ihr, das war auch total lustig, das war das einzige Telefonat, was wir, ne, weil die nimmt Skype nicht so, das ist auch witzig, ne, eigentlich Programmiererin selbst. Aber die war super interessant, vor allen Dingen natürlich auch, weil sie zum Zeitpunkt gegründet hat, wo die Kultur nochmal eine ganz andere war. Ne? Und auch, glaube ich, ehrlich gesagt, ich hatte bei ihr fast am stärksten noch das Gefühl, den krassen Wunsch, vielleicht damals auch so eine Art von Rollenvorbilder gehabt zu haben, weil sie es gar nicht hatte. Und sie ganz viele Sachen für sich selbst rausfinden musste. Und ich glaube, was auch immer wieder rauskam in dem Gespräch, interessanterweise auch in einigen anderen Gesprächen, ist dieses Gefühl von Einsamkeit. Ne? Dass man manchmal das Gefühl hat, man macht die Sachen anders, aber alle belächeln einen da so ein bisschen für, bis man es dann super erfolgreich macht. Und nicht wirklich jemanden zu haben, mit dem man sich darüber austauschen kann, weil die anderen nicht verstehen, was einen in dem Moment bewegt, sowas zu machen. Also ich glaube, das war was ich auch ein bisschen traurig fand irgendwie in dem Gespräch mit ihr, dass einfach immer wieder dieses Thema Einsamkeit und wie alleine man auch als Chef manchmal ist, gerade wenn man Sachen anders macht. Ich glaube, das ist vielleicht noch so ein bisschen hoffentlich was wir auch damit mit dem Buch auch vielleicht ein bisschen verändern können, dass es vielleicht auch Leute gibt, die auf einmal das Gefühl haben, ah krass, ich bin ja nicht die Einzige, die sich über diese Sachen Gedanken macht und die versucht, Sachen anders zu machen, sondern das ist ein großes Thema für viele und cool, ich bin nicht alleine so.
Wisst ihr, was ich mich jetzt gerade frage? Man sagt ja immer irgendwie, dass man Frieden viel eher erreichen könnte, wenn die, und leider sind die meisten Regierungslenker oder Staatslenker Männer, dass wenn Egoismen sozusagen überkommen würden. Steile These vielleicht, aber glaubt ihr, dass Egoismen das Trennende sind beim Mann und Frau? Also dass Frauen vielleicht weniger egoistisch sind aus, weiß nicht, aus Evolutionsgründen vielleicht?
Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, irgendwas zu verallgemeinern. Ich glaube, dass in unserem aktuellen Wirtschaftssystem Ego eine sehr große Rolle spielt.
Und belohnt wird.
Und belohnt wird, ja. Und oft unberechtigte Weise. Es gibt halt einen sehr interessanten Artikel im Harvard Business Review, was letztes Jahr rauskam, wo darüber geredet wird, dass Confidence häufig mit Competence
gleichgesetzt
wird. Gewechselt wird von Menschen. Und wenn man halt jemand sieht, der confident ist, selbstbewusst ist, dann denkt man automatisch, der ist auch oder die ist auch kompetent. Und das ist leider nicht immer der Fall, aber diese Selbstbewusstsein gewinnt gerade aktuell in unserem System. Aber wie Vivian gesagt hat, die mag immer ihre Statistiken und Daten und so und sagt auch, das ist einfach wissenschaftlich nachgewiesen, dass Menschen, die sich nicht im Vordergrund stellen, eher dazu führen, dass ein Team produktiver ist, als ein Team, wo es viele Egos gibt.
Und was auch nochmal ganz interessant ist, eine weitere, also eine psychologische Studie, die wir gelesen haben, hat belegt, ich meine, das ist immer schwierig zu sagen, eine Studie hat belegt, aber die haben Ergebnisse veröffentlicht, die in die Richtung zeigen, dass Frauen dazu tendieren, die Leistung von anderen als höher einzuschätzen als ihre eigene. Und dass Männer eher dazu tendieren, die eigene Leistung höher einzuschätzen als die von anderen. Und das ist wirklich jetzt, ne, einfach nur sozusagen eine Studie in einem sehr quasi festen Setting. Und was wir auf jeden Fall gesehen haben, in ganz vielen, egal ob es um Politik geht, um Wirtschaft geht, um Forschung geht, dass Frauen dazu tendieren, kollaborativer zu arbeiten. Was natürlich auch direkt damit zu tun haben kann, dass sie vielleicht denken, so, ah, vielleicht würde ich mich mit anderen zusammentun, weil die sind alle viel klüger als ich. Also macht auch irgendwie total Sinn. Und ich glaube, dieses Element ist sehr stark. Und das ist auch was, was wir immer wieder gehört haben, auch von Führungskräften, weiblichen Führungskräften, dass sie sich starke Teams aufbauen, Führungsteams. Dass es wenig Frauen gibt, die wirklich sagen, ich ziehe das jetzt irgendwie komplett alleine durch, sondern die eher dazu tendieren zu sagen, ich brauche trotzdem Menschen, mit denen ich mich über diese ganzen Themen unterhalten kann. Und vielleicht nicht am Tag vor der Insolvenz, ne? Aber so sozusagen im Tagesgeschäft brauche ich einfach Rückmeldung, Feedback, Leute, die ich fragen kann. Von daher, das ist auf jeden Fall, ich glaube, dass Frauen eher zur Kollaboration tendieren als Männer. Das ist zumindest in den vielen Studien, die wir uns angeschaut haben zu dem Thema, scheint das relativ deutlich zu sein.
Das erinnert mich an Steve Wozniak, der mal gesagt hat, das ist ja Apple-Mitgründer damals, und der hat gesagt, wenn du dir ein Team zusammenstellst, dann musst du dir Menschen suchen, bei denen du dich am Ende im Team als dümmster fühlst. Und ich glaube stark daran, dass es genauso funktioniert. Ne? Durch Kooperationen und Synergien, die man dann schließt, dann auch zu maximieren, nämlich Wertschätzung zu maximieren und Erfolg zu maximieren.
Was würdet ihr denn den Gründerinnen, die jetzt gerade zuhören, gerne mitgeben wollen auf dem Weg? Also die Gründerinnen, die jetzt da sagen, ja, wow, das sind total spannende Themen, ich finde das super, ich möchte da mehr drüber lernen, ich möchte das selber für mich umsetzen. Mhm. Was würdet ihr denn gerne mitgeben?
Unser auf Buch. Schreibt es zu E-Mail.
Also für mich wäre es, dass es auch anders geht. Ich glaube, viele Menschen, wahrscheinlich nicht nur Frauen, trauen sich vielleicht nicht zu gründen, weil es schon als ziemlich harter Weg wahrgenommen wird. Es ist auch hart, aber es muss nicht zum Beispiel mit diesem ganzen VC-Sache funktionieren. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Geld zu raisen zum Beispiel. Und
Crowdfunding.
Zum Beispiel.
Genau. und nicht einfach immer zu denken, ich muss es so machen wie alle anderen, sondern wirklich auf sich zu hören, seine Werte im Klaren zu haben und zu sagen, nee, das passt nicht für mich, aber ich will es trotzdem machen, wie geht das vielleicht doch anders, und dann mit anderen Menschen zu reden, die eben das vielleicht anders gemacht haben, und ja, zu machen.
Und auch einfach offen, ganz offen mit dem Struggle, den man hat, zu sein und immer wieder auch sich vor Augen zu führen, dass man wahrscheinlich alleine damit ist. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die für uns sehr zentral waren. Wir hatten das zum Glück sehr früh, weil wir uns kennen und ungefähr gleichzeitig gegründet haben, aber einfach immer wieder sich vor Augen zu führen, ich bin damit nicht alleine, und auch einfach auch vielleicht ein bisschen auf die eigene Intuition zu hören und zu sagen, okay, wenn ich jetzt einen Ratschlag kriege, der gar nicht zu mir passt eigentlich, weil ich einen ganz anderen, eigentlich so ganz anders bin, ne? Vielleicht ist es dann auch nicht der richtige Tipp. Also vielleicht dann nochmal lieber ein paar andere Leute fragen und im Zweifel natürlich mal in unser Buch schauen. Aber ich glaube, sich ein bisschen sicherer mit sich selbst zu fühlen und ein bisschen klarer darin zu sein, dass das bestimmt nicht alles, so wie man denkt und fühlt, falsch ist, sondern dass wahrscheinlich auch eine ganze Menge davon irgendwie Sinn machen, und nur weil es vielleicht nicht der Norm entspricht, das nicht heißt, dass was mit einem nicht stimmt.
Starting a revolution.
Das waren jetzt sehr, sehr schöne abschließende Worte. Wir freuen uns total, dass ihr heute da wart, dass ihr mit uns über dieses Thema gesprochen habt. Wirklich ein super spannendes Thema. Ich habe ganz viel gelernt heute. Ich denke,
ich auch.
Shai auch, ja.
Yay. Ich hab mir übrigens auch ein Buch bestellt.
Hast du, ja, haben wir gesehen.
Ja, ich freue mich auch schon sehr darauf, es zu lesen. Ich bin super gespannt, was es für tolle Menschen da draußen gibt, die schon ganz viele innovative neue Ideen umsetzen. Und ja, wenn euch dieser Podcast auch so gut gefallen hat, dann bitte bewertet ihn und teilt ihn mit euren Freunden, damit noch mehr Leute die Revolution mit uns starten können. Genau, und Schaut euch gerne nochmal die Webseite an, www.starting-a-revolution.com. Da könnt ihr das Buch dann auch bestellen, wenn ihr möchtet. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. ja, also habt noch einen wunderschönen Tag und macht mit uns die Revolution.
Danke.
Wuhu. Dankeschön.
Tschüss. Ciao. Ciao.